Ausschusssitzung Nummer 83. Rainer Füllmich im Interview auf BittelTV.
Jo, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei BittelTV einfach anders. Corona-Ausschusssitzung 83. Rückgrat beweisen werden wir heute behandeln. Wir haben jetzt schon 6.000 Leute live, ihr seid wahnsinnig, aber es ist gut, ein gutes Zeichen, dass das Interesse immer steigt und immer mehr Leute einfach auch eine andere Meinung hören möchten. Und vor allem Corona-Ausschuss ist sehr, sehr wichtig. Ich bin überzeugt, das ist etwas, was in die Geschichte eingehen wird mit diesen ganzen Interviews und diese Arbeiten, extrem wichtige Arbeiten. Und ich bin natürlich sehr froh, dass diese Arbeiten auch gemacht werden. Ja, herzlich willkommen natürlich alle. Wir sind schon Wahnsinn. Wenn ihr möchtet, teilt es einfach. YouTube bin ich leider noch nicht. Die haben mich mal wieder zensiert. Die mögen mich nicht so und Rainer auch nicht. Ich weiß nicht warum. Das ist ein anderes Thema. Aber gehen wir mal rüber zu Rainer. Herzlich willkommen, lieber Rainer.
Hallo Roger.
Hallo
Freunde.
Sehr gut. Ja, ich hoffe, ich habe keine Stromprobleme. Heute den ganzen Tag Strom, du weißt, African Style, aber wir sind jetzt mal zuversichtlich, dass alles so bleibt, wie es ist. Schön, dich zu sehen. Wir uns sehen, ist meistens Ausschusssitzung, Zusammenfassung. Freitag, ich habe nichts mitbekommen, also ich bin extrem gespannt, was du uns zu erzählen hast. Wie war es Freitag? Also momentan vielleicht noch als Einstieg, hast du mitbekommen, Dänemark macht Lockdown. Mit dieser gefährlichen Omikron-Variante in Südafrika wissen sie von dem fast nichts. Die haben irgendwie 80% weniger Spitalaufenthalte von Omikron. Und Europa dreht durch. Hast du wahrscheinlich auch so mitbekommen, oder?
Ja, es ist eben weltweit uneinheitlich. Es gibt Gegenden, wo die Menschen sich überhaupt nicht drum kümmern, dass es diese Regeln gibt. Die Regeln versucht man überall durchzusetzen, beziehungsweise sie existieren überall, aber nicht überall ist es gelungen, die Marionetten, die man braucht, da an die Stellen zu bringen, wo sie auch wirklich was bringen. Mhm. Offenbar ist in Afrika zum Beispiel, in weiten Teilen des Landes Afrika, ist denen einfach alles egal. Ja. Wobei hinzukommt, dass die Afrikaner wissen, dass diese Maßnahmen, wenn sie von der WHO kommen, hochgefährlich sind. Die sind ja nicht bescheuert, sondern die haben schon mitbekommen, dass über die Jahre das, was in ihrem Land oder in ihren Ländern auf ihrem Kontinent gemacht wurde, sehr häufig zum Nachteil der Bevölkerung war, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken, also gesundheitsschädlich war. Ja. Und darum betrachten die ohnehin alles, was von der WHO kommt, mit äußerster Skepsis. Die wissen, dass Bill Gates dahinter steckt, weil er der größte Sponsor ist. Und genauso wie in Indien, wo man ihn ja nun strafrechtlich packen will, genauso ist die Haltung in Afrika. Das ist nur eine Frage der Zeit. Dann werden die ihn auch da verfolgen. Man soll die Leute mal besser nicht unterschätzen. Da sind nämlich auch sehr schlaue Menschen vorhanden. Ich habe es im Ausschuss kurz angesprochen, spreche es auch hier nur kurz an. Seit Monaten arbeiten wir da ja mit den Kollegen in Südafrika an einer großen Klage, die jetzt vor ein paar Tagen tatsächlich beim Constitutional Court, also beim Verfassungsgericht, eingereicht wurde. Da sind sehr viele Sachverständige dabei, die wir mit den Kollegen in Afrika, in Südafrika zusammengebracht haben, die bei uns im Ausschuss zuerst gesagt haben, wie sie die Dinge liegen sehen. Und jetzt sind wir gespannt, ob der Constitutional Court tatsächlich so unabhängig ist, wie die Kollegen das glauben. Das Land ist insgesamt korrupt. Diese Korruption hat aber die ganze Welt durchdrungen, wie wir inzwischen wissen. Es gibt aber immer noch einzelne Institutionen, die sich dem entziehen können. Und wir hoffen, dass das in Südafrika beim Constitutional Court so ist.
Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ich kann nur hier sagen, in Tansania merkt man da noch gar nichts. Da geht es ab und zu mal in der Maske, aber wenn du den Flughafen verlassen hast, ist das Land Corona-frei. Es gibt ab und zu Behörden, wo man sagt, Maske, Maske, und dann sagst du, nein, ich trage keine Maske, und dann lassen sie dich in Ruhe. Das ist ganz anders als in Europa. Aber ja, ist halt das Wunder von Afrika mit der geringsten Impfquote, mit den geringsten Fällen. Also muss man mal darüber nachdenken, würde ich so sagen. Ja, ja,
ja, Nanu. Wenn man kann.
Wenn man kann. Wenn man kann, das ist ein guter Hinweis. Ja, wie war es am Freitag? Was ging am Freitag ab?
Also du hast den Titel schon genannt, Rückgrat beweisen, oder die englische Version war Standing Tall. Es gab mal einen Film vor vielen Jahren in den 70ern, da habe ich hier, bin ich hier noch zur Schule gegangen, der hieß Walking Tall. Ein Sheriff in irgendeiner Gegend hier in den USA hat einfach Rückgrat bewiesen. Ziemlich gut gemacht, der Film, einfach nicht nachgegeben. Nach einem echten Fall übrigens. Und das waren die Leute, die wir auch vorstellen wollten, die also stehen bleiben und aufrecht weitermachen und sich nicht verbiegen und auch nicht unter den Teppich flüchten. Wir hatten zuerst Dr. Gerald Bray, das ist ein Landsmann von dir, ein schweizerischer Anwalt, Schwerpunkt schweizerisches und europäisches Kartellrecht. Also eigentlich von der Anlage her ein völlig nüchterner Mensch. Der hat uns was über die aktuelle Corona-Situation in der Schweiz erzählt, aber vor allem über die Rechtslage. Widerstand auf dem Rechtsweg und juristischer Ausblick, sehr trübe, aber es läuft ja was anderes. Außerdem Corona als Krise des Bewusstseins, als Folge einer teuflischen oder ahrimanischen Bewusstseinstrübung. Da denkt man dann, uiuiui, jetzt rutscht er ab ins Esoterische. Nee, nee, der hatte ganz klare Gedanken, wie man den gesunden Menschenverstand retten kann. Danach hatten wir einen Studenten, Julian Stech, der Masterstudent in Augsburg, ja, ich glaube, man muss sagen, war. Er ist sich noch nicht sicher, ob er weitermachen will. Er sieht das Grundrecht der Freiheit von Forschung und Lehre durch die 3G-Regelungen an Universitäten außer Kraft gesetzt. Er will sich der Erpressung nicht aussetzen und hat ein öffentliches Schreiben, einen Protestbrief an den Lehrstuhlinhaber verfasst, indem er sagt, dem Abschluss meines MA-Studiums will ich nicht nachkommen können, solange die Universität Augsburg die 3G-Regeln durchsetzt. Dann noch ein Student, der aber gar keiner mehr ist, weil er nämlich fertig ist. Also der Julian Stech hat erstmal gesagt, ich mache hier nicht mehr mit. Der Leonhard Winkler hat wiederum bei euch in der Schweiz studiert, an der Uni Fribourg, ist jetzt fertig. Der hat es also durchgezogen. Mit aller Härte, muss man sagen. Er ist jetzt klinischer Psychologe, ist aber auch ausgebildeter Rettungssanitäter. Also der weiß, wie man mit beiden Beinen auf dem Boden stehen bleiben kann. Seit März 2020 hat er die Universität in verschiedenen Bereichen aufgefordert, die Corona-Regeln zu beenden, hat sich dadurch auch ein Disziplinarverfahren eingehandelt, hat aber trotzdem zum Schluss, obwohl er zwischendrin gesagt hat, wenn die hier drauf bestehen, dass die Regeln eingehalten werden, Maske und so weiter, dann mache ich nicht mit. Er hat aber es geschafft, sich selbst durchzusetzen. Die haben ihn nicht dazu zwingen können, eine Maske aufzuziehen. Er hat auch hinter den Kulissen sehr viel Zuspruch gekriegt, auch von der Universität selbst, die aber nach außen natürlich nichts sagen wird. Und jetzt ist er eben klinischer Psychologe. Den Abschluss hat er erwirkt, obwohl er bei der mündlichen Verteidigung der Masterarbeit unmaskiert war und ein gültiges Hausverbot für ihn bestand, was von der Präsidentin des Departements ausgesprochen worden war. Bernd Matzke haben wir dann, das ist ein alleinerziehender Vater mit Vorbildfunktion, so haben wir es genannt, aus Sachsen. Er hat 7 Kinder, 3 davon sind noch nicht volljährig. Und er ist einfach so ein Mensch mit gesundem Menschenverstand. Er lässt sich kein X für ein U vormachen und hat sich in die relevanten Verordnungen Thüringens, er kommt aus Thüringen, glaube ich, dachte er ist Sachse, aber vielleicht kommt er aus Sachsen und lebt in Thüringen, trug von Anfang an nie eine Maske, hat sich nie testen lassen und das Gleiche gilt auch für seine 3 Kinder. Schule ohne Maske, sagt er. Und das hat er auch durchgesetzt, indem er klug, muss man sagen, argumentiert hat und auf seinem Recht bestanden hat. Dann sind wir in den englischen Block übergetreten. Das war Professor Dr. Augusto Zimmermann. Der war mal Führer einer Partei, nee, Vizechef einer Partei, die jetzt regiert in Australien. Er ist Juraprofessor und hat über die verfassungsmäßige Unwirksamkeit des Vaccine-Passports in Australien geschrieben. Das ist aber übertragbar auf alle anderen Länder, denn die meisten Verfassungen demokratischer Länder sind sich in diesen Punkten sehr ähnlich. Und erstaunlich für einen Juraprofessor, er spricht über den Todeswunsch der Eliten, nämlich, dass sie eine drastische Reduktion der Weltbevölkerung glauben, einfordern zu müssen. Und er hat in dem Zusammenhang auch einen genaueren Blick auf David Rockefeller geworfen, der berüchtigte Rockefeller, der nämlich auch das verwundert inzwischen nicht mehr, ein Bewunderer von Mao Zedong war. Mao Zedong ist der Mann, der 60 Millionen seiner eigenen Leute umgebracht hat. Und zu dem Zeitpunkt, als er ihn so richtig bewundert hat, da hatte er gerade 60 Millionen Menschen umgebracht. In der New York Times, auch die muss man mit ganz anderen Augen betrachten inzwischen, hat er was darüber geschrieben, was für ein toller Führer dieser Massenmörder doch eigentlich sei. Und zum Schluss hatten wir Dr. Graham Lyons, der ist eigentlich Rinderzüchter gewesen. Jetzt ist er Wissenschaftler, schon ein paar Tage älter, aber bombenfit. Er ist landwirtschaftlicher Wissenschaftler an der University of Adelaide, hat ein PhD in Mikronutrients und er berichtet nochmal über die Situation in Australien. Er ist sehr hart drauf und er sagt, ich mache hier alles, was erforderlich ist, um dieses Ganze zu stoppen. Das war, wir hätten ihn vielleicht ein bisschen früher einbremsen müssen, weil der ist, der hat sich kaum noch eingekriegt. Okay. Ja, das ist die Liste derjenigen, die wir gehört haben.
Sehr spannend. Ich bin natürlich gespannt, was Sie zu berichten haben. Vor allem Brei kenne ich auch persönlich, habe ich auch schon kennengelernt. Mhm. Und ich habe vor dem Chat gelesen, der war auch sehr interessant. Wollen wir mit diesem Herrn anfangen, mit dem Brei?
Fangen wir mit Dr. Brei an. Gerald Brei, Schwerpunkt schweizerisches und europäisches Kartellrecht. Also eigentlich ein klassischer Anwalt, dem man eigentlich nur sehr zurückhaltende Worte zutrauen sollte. Aber er ist ganz anders drauf. In aller Ruhe allerdings hat er uns erklärt, wie er die Lage sieht. Natürlich, sagt er, ist das hier eine Inszenierung. Es wird so getan, als gäbe es eine Gesundheitskrise. Aber alle Dokumente belegen, dass das hier eine lange, lange geplante Aktion ist. Diese Gesundheitskrise gibt es nicht, insbesondere die zentrale Lüge, asymptomatische Infektionen, also Leute, die keine Symptome haben, sind krank oder ansteckend, das sei völliger Quatsch. Er sagt, die Situation unterscheidet sich in Deutschland und in der Schweiz eigentlich kaum. Das Bundesverfassungsgericht bei uns in Deutschland verweigert in seinen Urteilen jeglichen Rechtsschutz, tritt die Verfassung in die Tonne. In der Schweiz sei das aber nicht besser, sagt er. Gut, wir haben ja nun den Mann identifiziert, der da an der Spitze sitzt, möglicherweise. Also der ist mit Sicherheit ein Bot von der Gegenseite. Aber möglicherweise gibt es da noch ein paar andere. Einen davon kenne ich sogar persönlich aus der Uni noch. Dem würde ich auch zutrauen, dass er ein Bot ist. Aber das ist eben das Kernproblem, dass niemand mehr die Verfassung schützt, weil das Verfassungsgericht selbst zu einem Anti-Verfassungsorgan geworden ist. Mhm. Ja, es ist, wir haben, es ist inzwischen wohl eine allgemeinkundige Tatsache, oder nein, andersrum. In den Gerichten, das ist das Kernproblem, in den Gerichten wird immer so getan, und das hat er jetzt wieder auf die Schweiz bezogen, wir wissen aber, dass es in Deutschland nicht anders ist, als sei es eine allgemeinkundige Tatsache, dass wir eine Pandemie haben. Das habe ich von den Kollegen in den USA auch gehört. Es wird einfach vorausgesetzt. Wenn du also sagst, wir haben gar keine Pandemie, das alles ist durch den PCR-Test kreiert worden. Es gibt zwar ein Virus, aber das ist nicht schlimmer als eine Grippe. Und die andere Seite sagt, nein, das stimmt nicht. Dann müsste eigentlich das Gericht eine Beweisaufnahme durchführen. Mhm. Aber genau das können sie nicht, weil wenn sie eine Beweisaufnahme durchführen, dann kommt ja alles raus. Das ist genauso wie in der öffentlichen Diskussion ist es auch im Gericht. In dem Moment, wo du dich auf die Spielregeln einlässt, der Demokratie, der Meinungsäußerung, und das gilt, und das heißt im juristischen Prozess heißt das, das ist das Recht auf eine Anhörung. Ich bin jetzt ein bisschen durcheinander, mir fällt es gleich wieder ein. In dem Moment, wo du dich also darauf einlässt, die Spielregeln zu befolgen, also im richtigen Leben mit der anderen Seite zu diskutieren, sich die anderen Meinungen anzuhören und daraus dann eine Meinung zu bilden, in dem Moment hat die andere Seite verloren, weil sie der Tatsache, das ist ja eine beweisbare Tatsache, ist keine Meinung, weil sie der Tatsache, dass der PCR-Test keine Infektionen feststellen kann, unter keinen Umständen, jedenfalls nicht für sich genommen, weil sie dieser Tatsache nichts mehr entgegenzusetzen hat. Also wird diese Diskussion vermieden und immer so getan, ja, wir haben Pandemie und deswegen müssen wir darüber reden, ob die oder die Maßnahme richtig ist. Ja. Wir haben vor der Sendung eben, Roger, besprochen, dass ich das für das Kernproblem halte. Wenn man so anfängt, hat man aufgegeben. Und ich habe mit einem prominenten Widerstandsmann gesprochen. Wir sagen den Namen jetzt nicht, weil ich niemanden beschädigen will. Sehr prominent, international. Und der will auch auf dieser Schiene reiten. Der will auch sagen, ja, aber die Pandemie ist doch da. Wir müssen da anders angreifen. Nee, wir müssen gar nicht anders angreifen. Ja. Wir müssen genau diese Kernthese außer Kraft setzen. Und wir müssen da die Meinungsfreiheit wieder in Anspruch auf rechtliches Gehör, so heißt das. Draußen ist es die Meinungsfreiheit, im Gericht ist es der Anspruch auf rechtliches Gehör. Und dieser Anspruch auf rechtliches Gehör bedeutet, im Gericht muss Beweis darüber erhoben werden, ist hier die Krankheit so gefährlich, wie gesagt wird, oder ist es nur so schlimm wie eine normale Grippe? Und zweitens, kann der PCR-Test Infektionen feststellen? Kann er nicht, wie inzwischen alle ernstzunehmenden Wissenschaftler sagen. Nicht die Marionetten, aber die sind ja auch nicht ernst zu nehmen. Ja.
Gut, der PCR-Test, das haben wir schon x-mal diskutiert, das geht ja darum, du hast ja da auch noch einen Fall offen mit Dr. Osten, was ja dann, übrigens, kannst du da ein Wort dazu sagen, wie hast du was gehört, wie geht's da weiter?
Also ich habe da, das sollten wir vielleicht öffentlich machen und dazu einen Artikel schreiben, vielleicht auf 2020 News. Ich habe, also es ist so, in dem ersten Verfahren, das ist der Rechtsstreit gegen Dr. Osten gewesen. In dem ersten Verfahren, was in Berlin eigentlich hätte verhandelt werden müssen, hat ja der Vorsitzende Richter, ich weiß nicht, wie die anderen beiden drauf sind, die haben sich nicht geäußert, du kannst immer nur den wegen Befangenheit angreifen, der wirklich den Eindruck erweckt, als sei er befangen. Da habe ich, nachdem wir das Versäumnisurteil kassiert haben, weil er mich ja aus dem Rennen genommen hat und dazu und damit die andere Seite in die Lage gebracht hat, ein sogenanntes Versäumnisurteil zu beantragen. Also so zu tun, als wenn ich gar nicht da wäre und wenn ich nicht erschienen bin, ist ja ein Anwaltsprozess, da muss der Anwalt da sein, wenn ich nicht erschienen bin, dann ergeht ein Versäumnisurteil auf Antrag. Er hat ja alles dafür getan, dass das passieren wird. Dagegen muss man Einspruch einlegen. Die Fristen muss man einhalten, 14 Tage, das haben wir getan. Aber weil er sich in dem Verfahren und in dem Verfahren gegen die Volksverpetzer, also diese nach meiner festen Überzeugung, inzwischen gibt es ja ein Urteil oder gibt es ja weitere Äußerungen von Facebook dazu, wer Faktenchecker eigentlich sind. Also nach meiner festen Überzeugung ist das eine gekaufte Truppe, die einfach nur verleumdet. Das ist der Prozess Wolfgang Wodak gegen Volksverpetzer. Und in diesem zweiten Verfahren, da hat er sich dann endgültig befangen gemacht, indem er dann auch noch fordert, ein qualifiziertes Attest und massiv darauf hinweist, dass er die Gewalt im Gericht hat. Also früher wurde das so genannt. Aber das sind reine Einschüchterungsversuche. Und in der Gesamtschau dessen, was er sich in dem ersten Prozess geleistet hat und in dem zweiten Prozess, kann hier nichts anderes gelten, als dass er absolut 1000-prozentig befangen ist. Das läuft, das Verfahren. Ich bin ziemlich sicher, dass er sehr froh darüber ist, dass es läuft und dass er im Moment nichts machen will. Und ich bin noch sicherer, dass er eigentlich gar nichts mehr damit zu tun haben will, weil er nach meiner Überzeugung gar nicht den Mumm hat, um hier tatsächlich das Recht in die Tonne zu kloppen und dabei den Klägern, den Klägervertretern in die Augen zu gucken. Ich glaube, da fehlt ihm einiges, ja, wie das eben so ist in dieser sogenannten Pandemie bei den Marionetten. Jedenfalls ist das System nicht nur bei uns in Deutschland völlig bankrott, sondern nach Einschätzung von Dr. Brey auch in der Schweiz. Die Gewaltenteilung sei nur noch als Witz vorhanden. Es gibt aber viele Proteste oder es gab viele Proteste auch in der Schweiz, bis dann die Verbote kamen. Alles an Versammlungen verboten, was mehr als 5 Personen angeht. Inzwischen hat sich es wieder geändert, wissen wir ja bei euch in der Schweiz. Da tut sich ja doch sehr viel mehr. Auf der ganzen Welt tut sich sehr viel mehr, was natürlich von den Mainstream-Medien verschwiegen wird. Ja. Ist nur eine Frage der Zeit, wann es nicht mehr verschweigbar ist, genau wie die Nebenwirkungen der Impfung. Denn irgendwann kennt jeder einen, der nach Impfung gestorben ist. Es ist, wie gesagt, nur eine Frage der Zeit. Die Gerichte machen nichts mehr. Kleine Korrekturen werden durchgeführt. Da wird ein bisschen an der Verhältnismäßigkeit rumgeschraubt. Aber das ist ja genau das Problem, von dem ich eben gesprochen habe. In dem Moment, wo du nur noch über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen redest, hast du ja zugestanden, dass es Maßnahmen braucht. Ja. Die braucht es aber gar nicht, wenn man keine Pandemie hat, sondern nur so etwas Ähnliches wie eine Grippe. Ich kann nur noch mal betonen, keiner von uns bestreitet, dass es das Virus gibt. Keiner von uns bestreitet, dass man an diesem Virus, an der Erkrankung, die daraus entsteht, sterben kann. Keiner von uns bestreitet, dass es auch schwere Krankheitsverläufe gibt. Nur genau, exakt, genau so sieht es auch bei der Grippe aus. Ja. Und da gibt es diese Maßnahmen alle nicht.
Absolut. Ja, kleine kurze Frage, schnell technisch. Kann es sein, dass du internetmäßig, du hockst ab und zu, hast du nicht das beste Netz? Kann das sein? Weil ich habe im Chat gelesen. Ist das
Das
möglich?
kann sein. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen das Internet hier wieder neu aufspielen müssen und
Ja.
habe dann mit dem Provider gesprochen. Da ist irgendwas, ist hier nicht ganz astrein. Du musst mir sagen, wenn es gar nicht mehr verstehbar ist.
Also es geht, aber ich habe nur gesehen, normalerweise war es immer besser und flüssig und heute stockt es ab und zu. Aber ich mache mir mal weiter und ich denke, es geht einigermaßen zu verstehen. Es wäre nämlich schade, wir sind jetzt fast 11.000 Menschen. Das ist wäre schade, wenn man das dann dich nicht verstehen würde.
Ich versuche mal etwas langsamer zu reden, damit das, was dann rauskommt, im Zusammenhang doch noch verstehbar ist.
Alles gut.
Also Viviane hat zwischengefragt, sagte, ja, wenn das doch so es ist ja offensichtlich eine lange geplante Aktion. Der Kollege Dr. Brey sagte, ja, wir können doch mindestens diese Rockefeller-Veranstaltung aus 2010 sehen. Daran sehen wir und an dem Lockstep-Approach, der ja auch kein Geheimnis ist, es ist ein Plan, der hier abgespielt wird. Es ist kein Emergency, der plötzlich über Nacht passiert ist, sondern das Ganze ist ein Plan. Wenn wir uns in Erinnerung rufen, was uns Dr. David Martin erzählt hat, nämlich dass das Virus einschließlich des Spike-Proteins und alle Impfstoffe vorher schon patentiert worden sind, Jahre vorher, wie kann das dann etwas anderes sein als ein Plan? Dieser Plan geht Jahrzehnte zurück. Wie man sich vorstellen kann, wird hier natürlich gegen die Bevölkerung gearbeitet. Die Indizien dafür, dass das ein lang geplantes Unterfangen ist, sind überwältigend, sagt Dr. Brey. Ja, warte mal, müssen wir hier auf die andere Seite gucken. Ah ja, es gibt aber auch in der Schweiz immer mehr Widerstand. Ich habe den Namen nicht richtig verstanden, aber du kennst das vielleicht. Aletea ist ein Netzwerk
Aha,
kritischer
ja,
Ärzte.
in der Schweiz, ja.
Ja, und da sind mehrere tausend Menschen drin, die auch viel Rückhalt haben. Die Wahrheit, sagt er, wird auf jeden Fall rauskommen. Die kannst du immer nur für eine kleine Weile unterdrücken. Der Widerstand in der Schweiz existiert jetzt an vielen, vielen, vielen Stellen. Es ist gar nicht eine Stelle, wo es richtig donnert, so wie das bei uns mal in Berlin war, sondern an sehr vielen Stellen. Es ist auch gut so. Es gibt ein Lehrernetzwerk, und dann hat er nochmal darauf Bezug genommen, ein bisschen Philosophie, ist ein bisschen in die Geschichte zurückgegangen. Goethe hat mal gesagt, wer das erste Knopfloch verfehlt, der wird auch Schwierigkeiten beim Zuknöpfen der gesamten Jacke haben. Also nochmal zu diesem Punkt zurück. Wir können nicht damit anfangen, dass wir sagen, ja, es ist ja Pandemie. Damit hast du das massiv wichtigste erste Knopfloch verfehlt, weil damit bist du mitten in deren Narrativ. Ne? Darf nicht sein. Ja, wenn die Demokratie weg ist, dann haben wir einen Totalitarismus. Der wird jetzt gerade umgesetzt. Also müssen wir uns wehren und das passiert auch. Nach Dr. Brey haben wir mit dem Studenten Julian oder vielleicht ehemaligen Studenten Julian Stech gesprochen. Er wollte sich mit den 3G und erst recht natürlich mit den 2G-Regeln nicht abfinden. Wir haben ihn gefragt, wie sieht es denn an der Uni eigentlich aus? Und er kann ja nur über seine Uni sprechen. Er sagt, ja, das ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ein Großteil macht mit, aber immer mehr, auch Geimpfte, machen nicht mehr mit. Studenten stehen auf. Das ist eine Bewegung und die hat sich seit der Einführung von 2G anzahlmäßig verdoppelt.
Wow.
Also es passiert was. Andererseits wurde da auch kürzlich ein Impfbus vor die Uni geschoben, und sieht dann natürlich, dass der Druck erhöht wird. Aber wie gesagt, das führt dann auch dazu, dass diese Bewegung Studenten stehen auf zahlenmäßig immer größer wird, weil selbst den Geimpften sind inzwischen doch erhebliche Zweifel gekommen. Was hat er gemacht? Was war sein Thema? Also er hat studiert europäische Ethnologie. Und hat sich dabei auch befasst mit in seiner Bachelorarbeit wohlgemerkt. Das hier ist ja seine Masterarbeit, über die er gesprochen hat, die er abgebrochen hat, wegen dieser ganzen Regeln. In seiner Bachelorarbeit hat er sich mit der Gegenkultur der 60er befasst. Und dann in der Masterarbeit mit Fridays for Future.
Oh.
Bis er dann immer deutlicher gesehen hat, hier stimmt was nicht. Das ist ja eine gesteuerte Sache. Ja, und wie kam das? Wie ist er darauf gekommen, dass diese Fridays for Future vielleicht doch nicht das Gelbe vom Ei ist? Ja, er sagt, das ist eine gesteuerte Bewegung. Riesige Konzerne stehen dahinter. Leute wie Baerbock von den Young Global Leaders und andere, die pushen das. Das hat er verglichen mit dem Thema seiner Bachelorarbeit, die Gegenbewegung der 60er Jahre, die sagt, er war echt. Da muss ich im Vorfeld eins einschieben, weil der Nächste, der dann gesprochen hat, der nicht mehr Student, sondern der fertige Psychologe, Leonhard Winkler, sagt, Moment, da musst du aufpassen, weil die Gegenbewegung der 60er, das ist ja auch nicht einheitlich gewesen. Die Musikkultur, die es damals gab, das war stapelweise unterwandert und gesteuert von den Diensten, von den Geheimdiensten. Viele der Bands, die damals groß geworden sind, bestanden aus Kindern von teilweise sehr einflussreichen Militärs, amerikanischen Militärs. Gibt da einen Film drüber, der, ich glaube, auf Netflix mal gelaufen ist. Er spielt in Laurel Canyon heißt das. Das ist okay. Einer der superschönen Canyon in L.A. Und da sagte der fertige Psychologe, Vorsicht, Vorsicht, das war gesteuert. Aber der Julian hat dann darauf hingewiesen, ja, stimmt, mag sein, aber ich habe mich jetzt auf Deutschland konzentriert und die Antikriegsbewegung, die war auf jeden Fall nicht gesteuert, auch in den USA nicht. Darüber kann man sich einig sein. Jedenfalls der Unterschied zu Fridays for Future ist, dass es da jedenfalls einen großen Bereich in der Bewegung gegeben hat, die nicht gesteuert war, während Fridays for Future nach seiner Einschätzung, der ich eigentlich nur zustimmen kann, von vorne bis hinten gesteuert ist. Da sind wieder genau dieselben Leute dabei, die auch die Weltkriege auf beiden Seiten finanziert haben. Die machen jetzt auch hier wieder mit und wollen natürlich, das ist uns inzwischen ja alles klar, im Anschluss an Corona mit der Global Warming Krise kommen, um das wiederum als Brechstange dafür zu benutzen, die Menschen einzuschüchtern und zu kontrollieren. Ja.
Das ist natürlich, der Klima-Lockdown ist dann schon parat, oder?
Genau, das ist ja offensichtlich, dass das jetzt gerade geplant wird. Aber es ist genauso offensichtlich, dass immer mehr von uns das durchschauen. Immer mehr von uns. Auch was der Julian ja sagte, Studenten stehen auf. Und wenn du erst einmal anfängst, Fragen zu stellen, dann hörst du nicht mehr auf damit. Dann hinterfragst du alles, weil inzwischen ja auch alles hinterfragbar ist.
Hat Julian als Student, hast du gesagt, hat er irgendeine Prozente genannt? Das wäre noch interessant bei seiner Uni. Hat er irgendwas gesagt vom Verhältnis?
Nee, ich habe mal eine Studentin im Zug getroffen, die ist, da war ich auf dem Weg von Berlin zurück nach Göttingen, glaube ungefähr so war das, das war eine Studentin aus der Uni Göttingen und die sagte, sieht schon ziemlich schlecht aus. Also sie schätzte, dass um die 90% der Studenten tatsächlich geimpft sind. Das wäre eine Katastrophe, wenn das wirklich so wäre. Ich meine, insbesondere für die geimpften Studenten natürlich. Aber man weiß nicht, ob es so ist. Auch da gibt es ja viele Leute, die vielleicht auch nur scheinbar mitspielen. Ne? Ich will es nicht ausführen.
Naja.
Er hat jedenfalls irgendwann, der Julian hat irgendwann gesehen, das passt alles nicht. Das ganze Narrativ passt hinten und vorne nicht. Ich habe hier übrigens gerade mit so einer Frau gesprochen, die ist halb Irin und halb Eskimo. Und die sagt, weil ich habe gesagt, Mensch, das ist doch extrem, wenn man sieht, wie viele Leute hier mit diesen Jabs ja zumindest schwer beschädigt werden, gibt's nicht irgendwie irgendeine Möglichkeit, wie man an die rankommen kann? Ich meine, so ein Eskimo hat vielleicht andere Ideen als wir. Da sagt die, nein, they don't have the gift of discernment. Wenn du also diese Fähigkeit nicht hast, für dich selbst zu sehen, das ist gefährlich, das ist illegal, dann kannst du den Leuten nicht helfen, ist ihre Meinung. Ich bin mir nicht sicher, ob es zutrifft, aber dieses Gift of Discernment hat jedenfalls nichts mit Bildung zu tun. Bildung ist da eher ein Hindernis, aber das musst du haben. Du musst für dich selbst erkennen können, das ist gefährlich, ich mache das nicht mit. Ja, er hat jedenfalls sich entschlossen, im Rahmen seiner Arbeit mit den Leuten selbst, jetzt mit den Corona-Kritikern selbst zu sprechen, weil er immer deutlicher gesehen hat, er hat diese Fridays for Future-Geschichte dann fallen gelassen, als er gesehen hat, das ist gesteuert und hat sich um die Corona-Nummer gekümmert. Und ein wesentlicher Bestandteil seiner Arbeit war, Gespräche mit Leuten aus dem Widerstand zu führen, weil er wissen wollte, wie sind die denn drauf? Da hat er also mit Hermann Plopper, Stefan Kohn, Schiffmann, Heinz, auch mit mir gesprochen. Über 20 Interviews und hat dann auf der Grundlage dieser Interviews, hat sich auch Kenntnisse, was die PCR angeht, beschafft, hat sich Informationen über die wahre Lage mit den Intensivbetten beschafft. Geht ja alles, ne? Du musst nur an den richtigen Stellen gucken, darfst nicht in die Mainstream-Medien gucken. Und dann hat er ein Schreiben an drei Oberärzte der Uni Mainz verfasst, wo er die über den PCR geschrieben hat, gesagt hat, ihr wisst doch, dass der ganze PCR-Test nichts sagt, weil die hatten vorher schon eine Arbeit verfasst, also vorher heißt vor Corona, in 2018, in dem sie gesagt haben, der PCR-Test, damit kann man keine Infektionen feststellen. Dann hat er sie gefragt, hat sich jetzt irgendwas geändert? Nee, hat sich nichts geändert, haben sie gesagt, aber irgendwie hätte sich vielleicht doch was geändert, weil eigentlich kann der PCR-Test ja doch was feststellen. Also eine ganz merkwürdige Äußerung für mich und auch für den Julian, wohl ein sicherer Hinweis darauf, dass mal wieder Druck ausgeübt worden ist. Ja, dann hat er am 30.09. diesen Jahres ein Schreiben, ein fünfseitiges Schreiben, das ist auch öffentlich gemacht worden, ich glaube, wir werden es auch noch veröffentlichen, an seinen Professor geschrieben, einen offenen Brief, in dem er gesagt hat, ich kann hier nicht mehr mitspielen, diese Regeln machen keinen Sinn, ich habe mich selbst informiert, jetzt macht es erst recht keinen Sinn mehr, also ich lege das Ganze zumindest mal auf Eis. Er weiß, er ist noch nicht sicher, ob er weitermacht. Ja, als eine Alternative dazu haben wir mit Leonhard Winkler gesprochen. Das ist der klinische Psychologe, der sein Studium beendet hat, also weitergemacht hat. Das ist der zwischendrin, als Julian sagte hier, er hat es jetzt hinterher gesagt, als Julian sagte, hier die Gegenkultur der 60er, das war authentisch, das war echt, im Gegensatz zu Fridays for Future, hat er gesagt, nee, man muss unterscheiden. Also diese Hippie-Kultur war CIA, diese Hippie- und Musikkultur, Laurel Canyon, wo die alle gelebt haben, war CIA, The Doors hatten Eltern, die insbesondere der Leadsänger Jim Morrison, der Vater war General in der Armee, sind also nicht irgendwelche kleinen Jungs gewesen, die aus dem Nichts heraus aufgetaucht sind. Die Mamas and the Papas, das sind alles Leute gewesen, die aus Militärfamilien kamen. Aber der Antikriegsteil, der neben dieser Hippie-Kultur lief, der war echt, sagt er. Ja, er war die ganze Zeit aktiv an seiner Uni, ist wohl auch ein paar Mal verhaftet worden. Er hat alle Maßnahmen verweigert. Als es losging mit der Maskenpflicht, hat ihn der Hausmeister versucht einzuschüchtern, hat gesagt, ich rufe die Polizei, das ist alles auch passiert, aber es ist ihm nichts passiert. Anfang Mai hat er eine E-Mail betreffend Bill Gates, als er so langsam auch die Hintergründe alle gesehen hat, wobei er war schon vorher wach. Also er gehört zu den Leuten, die auch schon vor Corona gesagt haben, hier stimmt was nicht. Da hat er jedenfalls eine E-Mail betreffend Bill Gates an die Betreuerin seiner Arbeit, geschickt, vor der er heute noch, sagt er, große Hochachtung hat. Sie würde das zwar nicht öffentlich sagen, aber sie hat ihn massiv unterstützt. Sie hat ihm zugestimmt in allem, was er gesagt hat. Ist gut, wenn sie die anderen wachrütteln. Ist alles positiv aufgenommen worden von ihr. Dann hat er eine Petition gestellt, Antrag auf sofortige Befreiung von der Maskenpflicht, hat Plakate aufgehängt. Die wurden dann über Nacht immer abgerissen. Er hat sie morgens wieder aufgehängt. Und zwei Wochen später, am 14.10., gab es dann einen dringenden Appell, also 14.10. schon diesen Jahres, ein umfassender Appell, speziell von ihm an die Psychologen, denn er sagt, jeder Psychologe muss schon nach dem ersten Semester, wenn er ein Semester Psychologie studiert hat, muss er sehen, was hier abgeht, dass das hier eine gezielte, ja quasi, das ist jetzt mein Wort, nicht seins, psychoterroristische Maßnahme ist, dass man hier also eine große Psychological Operation fährt. Es ging dann auch rund, die Sozialpsychologen, sagt er, konnten sich damit auch unterhalten, aber einer von denen, also so richtig wahrhaben wollen sie es trotzdem nicht, ne? Weil das ist ja eine Erschütterung des Weltbildes, wenn du also jetzt von 0 auf 100 plötzlich erkennen musst, dass deine eigene Regierung gegen dich arbeitet und nicht nur das, sondern dich versucht umzubringen, denn darauf läuft es ja hinaus, weil andere Leute hier diese Regierung gekapert haben. Und wenn du gleichzeitig erkennen musst, dass die Mainstream-Medien, denen du jahrelang, jahrzehntelang vertraut hast, dich nur noch belügen, Das ist eine Erschütterung des Weltbildes auch vom Psychologen. Aber abstrakt konnten die sich durchaus darüber unterhalten. Einer von denen, irgend so ein Sozialpsychologe, fing dann allerdings an zu pöbeln. Du kannst ja gar nicht mitreden, du kannst hier gar nicht diskutieren, du brauchst 10 Jahre, dann kannst du mitnehmen. Und am Ende ist er dann völlig ausfallend geworden. Und das ist ja typisch für die andere Seite, für die installierten Figuren. Dummdreist und frech und keinerlei Ahnung. Das sind so die drei Dinge. Shut up and read the science. Ne? Mhm. Also das ist ein super Argument. Dann ist ihm klar gemacht worden, dass sein Verhalten nicht mehr tolerabel sei in der Uni. Und dann ist ihm gesagt worden, wenn du nicht aufpasst, dann wirst du nie eine Möglichkeit haben, als klinischer Psychologe zu arbeiten. Aber mit seiner Betreuerin, zu der er heute noch einen guten Draht hat, hat er das alles überstanden. Sie hat ihn hinter den Kulissen jedenfalls offensichtlich sehr gestützt. Ja, wir wollen es ein bisschen abkürzen. Beim ersten Durchgang ist er dann mit seinem Vortrag durchgefallen. 0 Punkte. Beim zweiten Versuch hat er einen gut bekommen. die waren alle stark verunsichert. Was hat er gesagt? Ach so, ja, bei der Verteidigung seiner Arbeit hat niemand irgendwelche Einwendungen gehabt. Er hat wieder keine Maske aufgehabt, obwohl es ein wirksames Hausverbot gab, Maskenpflicht gab, aber es gab keine Einwendung. Es ist offenbar, so hat er es eingeschätzt, so terminiert worden, dass er einen Tag, bevor die richtig hart zugeschlagen haben, drangekommen ist, damit er noch durchkommt. Mit dieser halblegalen, ich meine, das ist natürlich völlig legal, was er gemacht hat. Absolut. Auf der anderen Seite sitzen die Kriminellen mit dieser halblegalen Vorgehensweise. Niemand hat was gesagt. Er wurde für sein kritisches Denken gelobt. Er wurde sehr fair behandelt. Er sagt also, er könnte gegen die nichts Schlechtes sagen. Es gibt die Akademie für kritische Wissenschaftskultur. Auf die hat er hingewiesen. Die gibt es wohl in der Schweiz schon länger, nicht erst seit Corona. Da ist sehr viel systemkritische Arbeit am Laufen, unter anderem natürlich auch diese Drittmittelnummer. Also du erinnerst dich, als ich an der Uni noch tätig war, war das auch so. Unser Lehrstuhl hat auch Drittmittel eingeworben. Was heißt das eigentlich? Das heißt, die öffentlichen Gelder, die aus der Uni selbst zur Verfügung stehen, die reichen nicht aus für das, was du willst. Also musst du, und es ist inzwischen bei den meisten Unis so eine Art Druck, der da aufgebaut wird, musst du Drittmittel einwerben. Mhm. Wir hatten bei uns am Lehrstuhl Gelder von der VW-Stiftung. Ich habe von Anfang an gesagt, ich finde das nicht gut, aber wenn das so ist, dann mach das mal. Das war einer der Gründe, diese Abhängigkeit der Wissenschaft von draußen, wobei mein Chef Erwin Deutsch war von niemandem abhängig, der hat gemacht, was er wollte, aber diese potenzielle Abhängigkeit von draußen, dann ist es keine Wissenschaft mehr. Ne? Das war einer der Gründe, warum ich dann am Ende meiner Habilschrift nicht mehr fertig gemacht habe. Hm. Er sagt, die Psychologen sind gut ausgebildet, auch in Statistik. Die müssten das ohne weiteres alles sofort verstehen können. Die verstehen auch den PCR-Test. Die sehen auch, dass es Leute wie Ioannidis gibt, die klare Worte finden. Aber auch da gibt es eben diese große, große Angst. Und zweitens, dass ja der Widerwille dagegen zu erkennen, dass man die ganze Zeit aufs falsche Pferd gesetzt hat, dass man jahrzehntelang nicht gemerkt hat, dass unsere Regierung nicht mehr unsere Regierung ist. Ja, nach Große ihm kam Punkt. Bernd Matzke. Bernd Matzke, interessanter Charakter. Die Leute waren begeistert von ihm. Wir hätten, weil wir leider ein bisschen zeitlich unter Druck waren, wir hätten ihn wirklich liebend gerne noch länger gehört. Bernd Matzke ist der alleinerziehende Vater von 7 Kindern. 3 davon sind noch minderjährig. Er hat mit allen möglichen äußerst fantasievollen Maßnahmen reagiert gegen die Maßnahmen, die man gegen ihn und oder gegen seine Kinder verhängen wollte. Im Zug zum Beispiel ist er und seine Familie, seine Kinder, ich weiß nicht, wie viele dabei waren, angepöbelt worden von einem Zugbegleiter. Er hat ihn dann gefragt, weil der ja auf die Kinder so losging, ob er pädophil sei. Das ist auch eine Antwort. Hat den Mann wohl entsetzt zurückweichen lassen, aber hinter dieser Aktion, das muss man auch mal langsam deutlich sagen, hinter dieser Aktion, die er da gemacht hat, da steckt ja was. Da steckt ja was. Denn es ist doch nicht begreiflich, warum so massiv auf die Kinder losgegangen wird, obwohl die keinerlei Rolle spielen im gesamten Infektionsgeschehen. Ist doch nicht begreiflich. Es ist nur begreiflich, wenn man die Kinder besonders schädigen will. Es ist Kindesmissbrauch auf eine ganz besonders bösartige Art und Weise. Deswegen ist diese Frage, die er da gestellt hat, so schlecht gar nicht mehr.
Definitiv berechtigt.
Ja, in der
Kinder,
Schule.
Kinder, Kinder habe ich da schnell die aktuelle Zahlen. Wir haben die EMA-Datenbank unter 11, Altersgruppe unter 11, haben wir schon 26 Verdachtsfälle nach der Impfung, die Kinder gestorben sind. Und die haben erst jetzt
Ja.
gerade angefangen. Also das ist schon heftig. Also ja.
Wenn das kein Kindesmissbrauch ist, dann gibt es keinen Kindesmissbrauch.
Ja.
Er hat dann noch, also er hat von vielen kleinen Aktionen berichtet. Man muss sie im Grunde mit ihren eigenen Waffen schlagen, sagt er. Er hat zum Beispiel, ist er mal in die Schule gerufen worden, weil irgendein Lehrer eins seiner Kinder zwingen wollte, eine Maske aufzusetzen. Dann hat er sich da mit denen auseinandergesetzt und wollte dann Polizei dazu holen. Oder die wollten Polizei dazu holen. Dann haben sie gemerkt, dass er es ernst meint. Und dann sind sie wieder zurückgewichen. Dann hat er gesagt, nee, jetzt will ich es aber auch wirklich wissen. Ich möchte, dass das hier geklärt wird. Nee, das wollten sie nicht mehr. Dann hat er gesagt, dann gehe ich jetzt raus und rauche mal eine. Und wenn ich eine rauche, wird der Feuermelder angehen und dann wird ja jemand kommen und dann haben wir die Diskussion. Also ist schon ziemlich hart, wie der vorgeht, aber dazu brauchst du auch die entsprechende Persönlichkeit und die hat der. Der lässt sich nicht einschüchtern und das merkst du ihm auch an. Oder es wurde ihm gesagt, in deiner eigenen Wohnung darfst du nicht mit mehr als so und so viel Personen unterwegs sein. Hat er gesagt, das mag ja sein, aber es ist ja gar nicht meine Wohnung. Ich habe die nur gemietet, mir gehört die gar nicht. Und weil die Dumpfbacken auf der anderen Seite eben Dumpfbacken sind, kommen sie mit dieser Diskussion schon mal nicht mehr zurecht. Er sagt aber auch, das System implodiert. Es ist so, dass es ist im Grunde so wie bei den Mauerschützen damals. Also bevor die Mauer gefallen ist, gab es ja diese berüchtigten Mauerschützen. Leute wurden erschossen, nur weil sie aus der DDR raus wollten. Und er sagt, ihr steht jetzt vor der gleichen Situation, ihr, die ihr dabei mitmacht, genau wie die Mauerschützen. Schießt du auf die Leute wirklich oder zielst du daneben? Diese Möglichkeit hat jeder. Ja. Auch die, die mitmachen müssen, Polizei oder Militär oder sowas, oder glauben mitmachen zu müssen. Man könnte da alles Mögliche machen, wenn dir also der Betrieb deiner Diskothek verboten wird, dann machst du eben Verein für Alkoholkranke draus. Also ist schon wirklich fantasievoll und nicht blödsinnig, was er da gemacht hat. Wir hätten gerne noch viel mehr von ihm gehört. Vielleicht holen wir ihn auch noch mal ran. Dieses Mal waren wir ein bisschen unter Druck, deswegen ging das nicht. Aber die Zuschauer waren begeistert von dem Mumm, den er hat. Ja. Und von diesem nicht zu brechenden Optimismus. Ja, dann sind wir in den englischen Teil übergegangen. Professor Augusto Zimmermann ist, warte mal, ich will hier nichts Falsches sagen, der ist Juraprofessor an der Universität, am er ist Head. Also Juraprofessor und er ist Head of Law at Sheridan Institute of Higher Education in Perth, also Australien. Professor außerdem an der University of Notre Dame in Australien. Präsident der Western Australian Legal Theory Association und Co-Editor der Fund der Grundrechte im Zeitalter von Covid-19, da haben die ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und er hat was uns über die Verfassungswidrigkeit der Vaccine Passport, also der Impfpass-Restriktionen erzählt. Und, das hatte ich eben schon angesprochen, damit sind wir, glaube ich, auch angefangen, weil ich das am spannendsten fand, über den Todeswunsch der Eliten, dass sie also eine drastische Reduktion der Weltbevölkerung für erforderlich halten, als Elite, damit für sie nämlich alles übrig bleibt. Und natürlich auch, das hat er schön ausführlich geschildert, David Rockefeller war ein Bewunderer von Mao Zedong und ausgerechnet in dem Moment, als klar war, dass er 60 Millionen seiner eigenen Landsleute umgebracht hat, hat er in der New York Times eine Lobeshymne auf ihn gesungen, weil er das natürlich klasse findet, dass auf diese Weise die Weltbevölkerung reduziert wird. Das hat er so deutlich nicht gesagt, aber in dem Zusammenhang ist es offensichtlich, wenn man zwischen den Zeilen lesen kann.
Ich hab dir hier noch ein Plakat, du glaubst es nicht. Schau das mal schnell an. Unglaublich, oder? Also Freiburg im Breisgau, das ist wirklich in Deutschland. Also ich weiß auch nicht, was müssen diese Menschen vorgehen, wenn du sowas machst?
Du, wir bauen da jetzt eine Website auf, wo all das, wahrscheinlich machen wir das international, erstmal national, aber dann international, wo all das, was hier an wirklich bösartigsten Sauereien passiert, gesammelt wird. Mit Namen, mit Ort, sodass das, wenn es dann aufgearbeitet wird, falls diese Leute dann überhaupt noch da sind, sodass das auch wirklich verfolgt wird. Und es wird verfolgt werden müssen, denn nur eine wehrhafte Demokratie ist eine echte Demokratie. Das sieht man gerade jetzt und gerade und insbesondere in den USA, sieht man, dass diese Demokratie wehrhaft ist und zwar wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil die gesamte Bevölkerung bewaffnet ist. Ich habe jetzt mit einem Kollegen gesprochen, der ist Chef einer riesen Anwaltskanzlei in Texas. Und seine Frau ist Rechtsprofessorin und ebenfalls Anwältin. Beide völlig friedliche Leute. Und seine Frau sagte mir, David hat, wenn du das wüsstest, was bei uns, die haben auch eine Ranch, was bei uns auf der Ranch im Waffenschrank steht und überall Munition. Also wir sind vorbereitet für den Fall, dass man uns wirklich. Warte mal. Ich glaube, Wolfgang Wodak will gerade was von mir. Das machen wir mal schön aus. Ja. So. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe meine Meinung über das Second Amendment, das ist das Recht, Waffen zu tragen. Dieses Second Amendment ist der zweite Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung. Da steht ausdrücklich drin, dass die Menschen das Recht haben, Waffen zu tragen. Ich habe meine Meinung völlig geändert. Ich war früher der Meinung, oh, das sorgt ja erst für diese ganzen School-Shootings und so weiter. Wir wissen inzwischen, dass wahrscheinlich eine große Anzahl dieser School-Shootings gestaged waren, gar nicht wirklich existieren. Im Übrigen kommt das Second Amendment aus der Überzeugung, dass man sich im Notfall gegen die eigene Regierung wehren können muss. Und unter diesen Umständen macht das Second Amendment sehr, sehr viel Sinn jetzt plötzlich. Es kommt aus der Zeit, als die Einwanderer in die USA gekommen sind, weil sie in ihren eigenen Ländern, insbesondere in England, religiös oder anderweitig verfolgt wurden.
Definitiv.
Ja.
Wir haben da noch übrigens, jemand hat es auch gesagt, wir haben diese Studien gesehen, dass ja die Kollateralschäden um das einiges höher sein werden. Und hier ist leider ein Fall, wo das einfach beweist, Obdachloser begeht Selbstmord nach Rauschmiss von Gelände einer katholischen Hochschule in Köln. Das ist halt Sachen, die passieren tagtäglich, wo man einfach sagen muss, das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und da gibt es ganz, ganz viele Fälle, wo viele gar nicht mitbekommen. Und die Kollateralschäden, die werden total unterschätzt. Und auch da hast du vorher erwähnt, da sollte man eine Seite machen, dass man all die Institutionen, alle Behörden, alle, die sowas einen Scheiß rausgelassen haben. Ich sage ganz klar, IKEA ist für mich gestrichen. Da konntest du damals mit meinem Attest nicht mehr rein. Das muss man einfach erwähnt haben. Das ist für mich menschenverachtend. Du darfst mit einem gültigen Attest in ein Einkaufszentrum einfach reingehen. Und wenn das dir jemand verwehrt, dann soll das Konsequenzen haben. Und da stehe ich dazu, dass man da eine Liste macht. Und das wird die Welt verändern und das sollen die auch spüren. Das ist für mich sehr wichtig. Und da finde ich super, wenn ihr das macht. Schickst mir die Infos, dann werde ich das natürlich auch teilen.
Ja, also IKEA oder Mediamarkt Saturn, all die Leute, die noch nicht mal dieses ohnehin kaputte Recht, was dann immerhin die Möglichkeit gibt, mit Maskenattest reinzukommen, die noch nicht mal das mehr anerkennen wollen, sondern im vorauseilenden Gehorsam direkt in die Duschen marschieren wollen. Also all diese Firmen und Unternehmen, die braucht im Übrigen kein Mensch, ne? Wenn wir unsere Wirtschaft neu aufstellen, werden wir kein IKEA mehr brauchen. Sondern wir werden wieder zurückkommen zu vernünftigen Handwerkstätigkeiten, die für vernünftige Arbeit auch vernünftiges Geld bekommen. Ne? Wir
Richtig.
werden in der Lage sein, Arbeitsplätze zu schaffen, anstatt sie abzuschaffen über die Digitalisierung, die zu immer mehr ja monotonem Schrott führt, auch in der Herstellung von Produkten. Will kein Mensch mehr sehen. Wir wollen zurück auch zum Handwerk.
Ja, und vor allem
Ja, also
vor allem diese ganze Geschichte mit dem Konsum, da müssen wir wegkommen, Wegwerfgesellschaft. Vor, ich weiß auch nicht, meine Eltern haben noch Möbel gekauft, die haben 20 Jahre gehalten und jetzt, wenn du irgendwann einmal umziehst, hast du schon Pech. Das ist nur ein Beispiel von vielen und da gibt es ganz viele Sachen, die müssen wir ändern und da wieder zurück zu regionalen Produkten und nicht zu globalen Sachen, saisonales Essen. Ich brauche keine Ananas das ganze Jahr und so weiter und so fort. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns, aber es ist auch richtig und gut, darum sehe ich das auch als Chance, was gerade passiert, dass wir die ganze Welt umkrempeln müssen miteinander und da die Demokratie dann wirklich ihren Wert zeigen kann.
Er hat immer wieder, Professor Zimmermann hat immer wieder auf die Parallelen zum Dritten Reich hingewiesen. Er hat gesagt, gerade auch was die Justiz angeht, das ist unübersehbar. Er kennt natürlich auch solche Bücher wie Furchtbare Juristen von Professor Ingo Miller, die darlegen, wie im Dritten Reich mit einer einzigen Ausnahme, eine einzige dokumentierte Ausnahme, die gesamte Justiz sich gleichschalten lassen hat. Und im vorauseilenden Gehorsam, genauso wie jetzt auch, teilweise noch schlimmer zugeschlagen haben, als das Regime es eigentlich selber angeordnet hatte. Das Virus selbst, sagt er auch, ist nicht gefährlicher als eine Grippe. Es ist jedenfalls bei weitem nicht so gefährlich, wie uns das in den Modellierungen mit den Milliarden von Toten immer dargestellt wurde. Wahrscheinlich, sagt er, hat der US Taxpayer, der Steuerzahler in den USA, die Herstellung des Virus oder des teilweise künstlichen Virus mitfinanziert. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben tatsächlich konkrete Hinweise darauf, dass möglicherweise das Virus gar nicht in Wuhan entstanden ist, sondern in einem amerikanischen Bio-Level, Safety Level 4 Labor und dann dahin exportiert worden ist. Ist egal, weil unterm Strich, boah, weil unterm Strich die Gefährlichkeit weit hinter dem zurückbleibt, was man sich wohl erhofft hat. Und deswegen musste man ja über den PCR-Test dann auch tatsächlich erst die Pandemie kreieren, weil sie war nicht da. Also jedenfalls hat er von dem Fall eines Vaters berichtet, dessen Sorgerecht umgangen worden ist, weil man den 12-jährigen Sohn praktisch in eine Falle gelockt hat und ihn sich impfen lassen hat, ohne dass der Vater überhaupt informiert worden ist, geschweige denn seine Zustimmung erteilt hätte, obwohl die eigentlich erforderlich war. Eine komplette Rechtslosigkeit herrscht in Australien, sagt Professor Zimmermann. Tatsächlich können auch theoretisch Polizei oder gar Militär physisch echten Impfzwang durchsetzen, wenn sie es wollten. Bisher ist es nicht passiert, aber wenn sie es wollten, das ist was anderes als nur eine Impfpflicht zu haben, wo du möglicherweise ein Bußgeld zahlen musst, wenn du dich nicht impfen lässt, wenn du dich also nicht erschießen lässt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber hier können die tatsächlich offenbar, so sagt er es jedenfalls, noch einen Schritt weitergehen. Viviane hatte nämlich danach gefragt. Bisher ist es aber nicht passiert. Es gibt jetzt sehr viele ja, Zwangsquarantänemöglichkeiten in Hotels, wo man Leute dann im Hotel einschließt, also gefangen nimmt letzten Endes. Freiheitsentziehende Maßnahmen, die in Deutschland auf jeden Fall gegen Artikel 2 verstoßen des Grundgesetzes. Aber wir wissen, es ist Lawlessness. Wenn sich die Bevölkerung ihr Recht nicht selbst zurückholt, dann wird sie dieses Recht freiwillig niemals bekommen, genauso wie die ihre Machtposition niemals wieder aufgeben werden, hat er auch mehrfach darauf hingewiesen. Viele Menschen haben ihre Jobs verloren, weil sie sich eben nicht unterworfen haben in Australien, weil sie die Vaccine-Mandates nicht mitmachen.
Gibt es nicht in,
Die
ist es nicht in
Australien.
Austral, ist es nicht in Australien, wo man gewisse Gesetze oder gewisse Beschlüsse x Jahre unter Verschluss hat? Hast du das auch mal gehört oder bin ich jetzt da? Mal schauen, was der Chat
Nee,
sagt.
ich
Ich habe
glaube,
das.
das war, also es kann sein, dass es auch in Australien so ist. Das war die Idee, dass man in den USA 55
Ja,
Jahre lang keine
das ist
Auskunft mehr gekriegt
aktuell,
hat,
aber
erst
das
nach deinem.
in Australien oder Neuseeland. Eins von beiden, die haben das mal besprochen, dass man jahrelang das nicht zu sehen bekommt. Also das, aber das wissen die im Chat
Ja.
sicher noch. Das, egal, das ist mir jetzt gerade aufgepoppt.
Ja, also jedenfalls Lawlessness ohne weiteres, aber die lassen eben auch ihre Maske fallen und das treibt die Menschen dann dazu zu sagen, ich mache nicht mehr mit. Das führt zum Jobverlust, aber es heißt, es zeigt eben auch, dass sehr viele Menschen eben nicht dabei sind, auch wenn der äußere Eindruck, der hier versucht wird zu erwecken, anders aussieht. Es geht einfach zu weit. Sogar schwangere Frauen werden verhaftet, nur weil sie an irgendeiner Demo teilgenommen haben. Free Speech, also Meinungsfreiheit gibt es faktisch nicht mehr, aber die Menschen begehren dagegen auf und gehen zu Hunderttausenden, sogar in Australien, zu Hunderttausenden auf die Straße. Auch natürlich vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel in Victoria, das ist einer der Bundesstaaten, die Emergency Powers, also diese Notstandsregelungen, nicht mehr verlängert werden müssen. Der sagt einfach, es ist jetzt Notstand und erst wenn ich sage, es ist keiner mehr, hört das auf. Normal ist es, dass es für eine Weile geht, dann musst du verlängern, dann eine
Ja.
Weile, dann musst du verlängern. Nee, das nimmt er für sich in Anspruch. Sein reiner Diktator. sagt Professor Zimmermann, aber das führt eben zu nationwide Rallies. Beim letzten Mal waren dann, ich glaube, in irgendeinem Ort waren 60.000 Leute da. Concerned Citizens sind inzwischen so viele Leute arbeitslos, die nicht mitmachen wollen, sodass man an den Arbeitslosenzahlen sehen kann, wer nicht mitmacht. Also wie groß die Zahlen derjenigen ist, die nicht mit den Maßnahmen einverstanden sind. Und das ist eine große Zahl. Das sind locker zwischen 20 und 30%. Die haben nichts mehr zu verlieren. Und darum gehen sie auf die Straße. Und darum gibt es plötzlich auch Homelessness, die es vorher nie gegeben hat, sagt er. Wenn ich von meinem Haus in mein Büro in der Uni gehe, dann sehe ich überall Homelessness. Also Leute, homeless people, die eben keinen Job mehr haben. Das ist das Resultat des Aufbegehrens. Das wird aber damit nicht gestoppt werden können, sagt er. Die sind entschlossen, weil sie wissen, worum es geht. Er ist dafür da, sagt er, und wir alle sind dafür da, die Rule of Law, die Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten, wiederherzustellen, wenn es sein muss. Wir werden unser eigenes Justizsystem aufbauen müssen, denn das hier ist kaputt, wie wir inzwischen feststellen müssen. Ja. Wir sind auch dabei, das zu tun, dass die Regierung sagt, er, die Rules outside of the law, also die sind längst jenseits des Rechts, das ist reinste Willkür, die da herrscht. Viviane hat noch gefragt, was ist mit der Polizei und dem Militär los? Ja, war nicht ganz klar erkennbar. Er sagt, es sei ein bisschen erstaunlich. Der Chef der Police Commissioner, also der Chef der Polizei, ist jetzt ernannt worden zum Vaccine Commander. Also so eine quasi militärische Komponente, wie wir sie überall sehen können. Ja, auch in Deutschland ist der faktische Chef des Gesundheitsministeriums ein General. Ja, die Richter, das ist ein Kernproblem, was in Teilen ähnlich in den USA existiert. Die Richter sind ernannt worden von Politikern und deswegen interessieren sie sich nicht für das Recht, sondern für die Politiker. Sie haben dann quasi ihren Amtseid, so wie bei uns damals auch, auf den Führer geschworen. Das ist in den USA zwar ähnlich, aber doch nicht ganz. In den USA werden die sogenannten Bundesrichter, die Federal Judges, ernannt vom Präsidenten. Wir erinnern uns an den Fall Kavanaugh. Der ist ja ziemlich wie die Sau durchs Torf getrieben worden. Im Fernsehen, öffentliche Anhörungen im Senat. Da wurde er gegrillt wegen irgendwelcher Verfehlungen in seiner Jugend. Diese Leute werden ernannt und stehen deshalb zunächst mal im Verdacht, denjenigen zu bedienen, der sie ernannt hat. Aber es gibt viele Beispiele, wonach diese Richter sich dann doch emanzipiert haben und unabhängig geworden sind. Mhm. Ganz anders die einzelstaatlichen Richter, die State Judges, die werden gewählt von der Bevölkerung. Und die werden nicht mehr wiedergewählt, wenn sie nicht das machen, was die Bevölkerung will. Also deswegen gibt es in den USA durchaus noch ganz andere Möglichkeiten. In Australien, in Deutschland ist es nicht anders, in Australien gibt es das eben nicht mehr.
Australien, ist das wirklich so, dass sie jetzt wirklich auch aufstehen? Weil Bernie, habe ich auch schon ein Interview gemacht, der war ja auch bei euch im Ausschuss, der hat aber damals gesagt, irgendwo schlafen die noch. Hat sich das jetzt ein bisschen geändert? Was war die Aussage? Das würde mich noch interessieren.
Also nach seiner Aussage ja, schlichtweg, weil die Leute sehen, dass sie haben keine Wahl mehr. Es gibt keine Alternative mehr. Wenn sie nicht aufstehen, werden sie umgebracht. Das ist denen klar. Das habe ich ja die ganze Zeit gesagt. Der entscheidende Schritt ist der, von, oh, die machen aber böse Fehler hier, zu, ach du liebe Güte, das ist Absicht, die wollen uns umbringen. Wenn du das einmal begriffen hast, dann tust du das Richtige. Also die werden sich auf keinen Fall impfen lassen, weil sie wissen, dass das potenziell der Tod ist. Okay. Er hat auch von der Allianz zwischen den angloamerikanischen Eliten, das ist nochmal der Hinweis auf Rockefeller, zwischen den angloamerikanischen Eliten und den Chinesen gesprochen. Die teilen sich ja hier auch gerade mal die Beute auf, also ein Teil unserer Wirtschaft, auch eurer Wirtschaft, wird insbesondere der Einzelhandel zerstört zum Nutzen von angloamerikanischen Plattformen, amerikanischen Silicon Valley Plattformen wie Amazon, und unsere Autoindustrie wird gerade von den Chinesen übernommen. Er sagt hier, es gibt die auch durchaus veröffentlichte Meinung der anderen Seite, dass die Bevölkerung um 90% reduziert werden muss. Um 90%, die Weltbevölkerung. Ja. Das erklärt dann auch die ganzen Nebenwirkungen, das erklärt dann auch das Bemühen, alle, jeden Einzelnen zu, in Anführungsstrichen, zu impfen. Ja, Was wir sehen, ist der Emporstieg einer illiberalen Elite mit einem Death Wish, die allerdings auf Selbstzerstörung angelegt ist, weil wir werden das ja immer deutlicher sehen. Hier werden immer mehr Leute, Fauci ist ein prominentes Beispiel, unter den Bus geworfen. Die werden nicht mehr geschützt, wenn ihre Schuldigkeit, der Moor seine Schuldigkeit getan hat sozusagen, dann fliegen sie unter den Bus oder wenn sie ihren Job nicht gemacht haben, dann erst recht. Diese Leute sind Monster. Er hat das Wort nicht benutzt. Er hat nur gesagt, sie haben weder Emotionen noch Love noch Compassion. Keine Gefühle, keine Liebe, nichts. Ist uns allen klar, dass es sich hierbei um Menschen handelt, die offenbar keine Menschlichkeit haben. Nochmal darauf hingewiesen, alles sieht genauso aus wie im Deutschland der 30er Jahre, als der Krieg langsam aber sicher näher rückte. Es entwickelt sich genau in die gleiche Richtung, alles in Richtung Genozid, sagt er. Also er hat da er ist Juraprofessor, eigentlich ein zurückhaltender Mensch. Ne? Er hat da aber keine Hemmung mehr, die Dinge so auszusprechen, wie sie sind. Wenn man das durchgehen lässt, hat er nochmal ganz deutlich gesagt, diese einzelnen Schritte, die immer zu einer immer größeren Machtkonzentration auf der Seite der sogenannten Elite führt, dann kriegt man diese Freiheiten, die einem damit genommen werden, nie zurück. Seine alte Erkenntnis, wenn man in die Geschichte zurückgeht, Tatsache ist, wenn wir nur ein bisschen zurückgehen in der Geschichte zu 9-11, alles das, was damals angeschoben wurde, die ganzen Maßnahmen, wie man kommt nicht mehr ins Flugzeug rein, wenn du nicht alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen über dich ergehen lässt. Alles das ist nie zurückgenommen worden. Es existiert immer noch. Und auch hier werden wir uns das nicht bieten lassen dürfen, was wir uns damals bieten lassen haben, sondern wir müssen zurückschlagen und wir müssen dafür sorgen, dass diese Leute am Ende im Knast landen, wo sie hingehören. Denn dass es sich hier um völlig rechtsfreies Handeln dreht, das müsste inzwischen jedem klar sein. Er hat zum Schluss noch auf Thomas von Aquin hingewiesen, ein Rechtsphilosoph. Law that is not just is injustice. Genauso ist es. Ein Recht, was nicht gerecht ist, ist Ungerechtigkeit. Und das Recht soll dem Common Good verpflichtet sein. Wenn es das nicht ist, dann ist zwischen der Justiz, also dem Recht, und der Mafia kein Unterschied mehr. Und die Mafia ist hier die Regierung. Ja, zum Schluss, Dr. Graham Lyons, das ist ein früherer und auch jetzt wohl wieder macht er das immer mehr Rinderzüchter, der aber außerdem Wissenschaftler ist an der Universität von Adelaide, glaube ich, war das. Er hat uns noch mehr über die Situation in Australien erzählt, aber er ist wirklich so hart drauf. Er sagte, ich bin manchmal so wütend, dann gehe ich raus und renne den steilsten Berg hoch, den ich finden kann, um mich wieder abzuregen, weil sonst würde ich Sachen machen, die ich hinterher möglicherweise bereuen würde. Es ist ja nicht viel an Bergen da, wo er ist, aber er sagt, es ist einfach unfassbar zu sehen, wie so viele Menschen bereit sind, das Kool-Aid zu trinken. Das ist ein übertragener Begriff, der stammt aus diesem, du wirst dich da gar nicht dran erinnern, aus dem Massaker von Jonestown. Okay. Es gab einen amerikanischen Guru, kennst du vielleicht doch noch, ne? Jim Jones hieß der. Der hat irgendwie so 900 Follower gehabt und das war dann am Ende ein Selbstmordkult. Als er gesehen hat, er kommt nicht mehr weiter mit dem Quatsch, den er angestellt hat, ist er mit denen irgendwo nach Guyana gegangen, eine Stadt da gegründet namens Jonestown. Ist er ein sehr zurückhaltender und gar nicht auf... wir wollen es nicht vertiefen. Also ein Irrer war es jedenfalls, der sich selber nie genug rühmen konnte, Jonestown. Und dann haben die alle Kool-Aid getrunken. Das war Gift. Das war Gift, aber sie haben es Kool-Aid genannt, damit die Kinder mitmachen. Kool-Aid ist sowas wie Tree-Top oder sowas, gab es bei uns in Deutschland mal. Und er sagte, das ist einfach nicht zu begreifen, dass die Menschen hier so dumm sind, dass sie nicht ansatzweise erkennen, dass nach den sogenannten Impfungen sehr viel Unheil passiert. Er ist ja nun mal an der Uni, sodass er da auch in der Lage ist, das zu beurteilen. Er geht dann zu seinen Kollegen, spricht mit denen. Also da gibt es ja auch ein paar Ärzte an der Uni, ein paar Mediziner. Er sagt, es ist so klar, man muss nur ein bisschen prüfen. Er ist derjenige, der sagt, 700.000 sind hier auf die Straße gegangen in Melbourne. Und die andere Seite sagt, er hat furchtbare Angst, insbesondere diejenigen, die aktiv an der vorderen Front mitspielen bei dieser Unterdrückung. Die haben alle ihre 30 Silberlinge genommen und kommen aus dieser Verpflichtung in Anführungsstrichen nicht mehr raus. Aber immer wieder betont er, die werden uns nicht entkommen. Sie werden für all das, was sie getan haben, verantwortlich gemacht werden. Es gibt eine bedauerliche Lack of Resistance unter den Scientists. Also die Wissenschaftler sind bedauerlicherweise nicht besonders mutig. Die machen sehr viel zu wenig. Er selbst wird wegen eines Misdemeanors, wegen einer Ordnungswidrigkeit, wird er durch einen ehemaligen Richter vertreten. Der ist auch so ein bisschen so ein christlicher Soldat, so empfindet er sich. Aber er sagt, der ist so outspoken, da sei er noch, und er ist ja schon ein harter Brocken hier, da sei er noch ein Waisenknabe dagegen. Die Wissenschaftler seien aber grundsätzlich schwach und würden nicht kämpfen. Die Justiz hebelt die Verfassung aus. Spirituelle Seite, die er auch nie so richtig kannte, die sagt er, die scheint sehr, sehr wichtig zu sein. Er lebt nach so zwei Grundsätzen. Der eine ist von Thoreau. Disobedience ist die Grundlage, also Disobedience ist, man weigert sich, Befehle zu befolgen. Das ist die Grundlage für echte Freiheit. Obedience ist Sklaverei. Das ist der eine Grundsatz. Und der andere ist von Solzhenitsyn. Lebt nicht nach Lügen. Und in dem Zusammenhang hat er auch noch Gandhi zitiert, die Wahrheit wird siegen. Ja, die wird wohl siegen. Vernon Coleman, hast du vielleicht auch schon mal gesehen, den Mann, ein beeindruckender Mediziner aus England, der sitzt da immer in seinem Armchair und hält Vorträge. Den hat er auch ein paar Mal zitiert. Den wollen wir jetzt auch mal bei uns im Ausschuss hören. Der ist wirklich beeindruckend. Einmal brach er in Tränen aus, als er gesehen hat, wie furchtbar das alles ist, was jetzt gerade passiert und dass jetzt Kinder sterben. Aber er hat sich wieder eingekriegt. Sein Anwalt, der eben angesprochene ehemalige Richter, heißt Stuart Lindley. Und der sagt, die sind nicht einfach nur asleep. Das ist viel schlimmer. Sie tun so, als seien sie asleep. Das ist in der Tat viel schlimmer.
Krass. Du hast das Stichwort gesagt, ja, Kinder. Du hast Kinder, kann ich auch noch etwas sagen. Ich habe hier jemanden kennengelernt, der hat eine thailändische Freundin und die lebt in einem kleinen Dorf. Und die haben jetzt wirklich bestätigt, ich werde versuchen, dann noch ein Interview zu führen, und sie hat bestätigt, dass viele Kinder, wirklich Kinder, nach der Spritze gestorben sind in diesem kleinen Dorf. Und das möchte ich einfach noch bestätigt haben. Das heißt immer wieder, nee, das ist nicht der Fall. Aber in einem relativ kleinen Dorf sind viele Kinder nach der Spritze verstorben in Thailand. Und das werde ich natürlich aufarbeiten und schauen, vielleicht ein Interview zu machen. Weil es heißt immer bei unserer Gegenseite, das sind nicht, das stimmt nicht und so weiter. Und ja, da könnt ihr dann selber entscheiden, ob diese Frau lügt oder nicht.
Es ist ja alles beweisbar, was wir sagen. Insofern ist es verständlich, aber keine Entschuldigung dafür, dass die andere Seite dieser Argumentation und der Auseinandersetzung mit anderen belegbaren Meinungen und Tatsachen aus dem Weg geht, indem sie einfach versuchen, alles zu ersticken, indem sie immer nur sagen, Nazi, Nazi, rechts, rechts. Ja, ja. Das ist beweisbar und es wird bald niemanden mehr geben, der nicht jemanden kennt, der nach Impfung gestorben ist. Sehr interessant war sein Hinweis auf Ricardo Boisi oder Bisi. Ich habe den Namen schlecht aufgeschrieben, der einer Bewegung angehört und vorsteht, die heißt Australia One. Ein großer Aktivist, ich habe ihn in Uniform gesehen in einem Video, er ist Lieutenant Colonel der SAS, das sind Special Forces und das sind harte Brocken, der sieht auch so aus, als sei er einer. Mit dem wollen wir zusammenarbeiten, den wollen wir auch bei uns mal hören. Ja, und ansonsten sagt er, wir müssen kämpfen. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Aber das ist auch eine Grunderkenntnis, die im Land Australien, gerade weil sie eben alle roten Linien gerissen haben, im Land Australien immer mehr um sich greift. Die Leute wissen, wir werden umgebracht, wenn wir uns nicht wehren. Und möglicherweise werden es auch einige der Täter langsam begreifen, dass sie selbst auch Opfer sein werden, binnen kurzem. Ne? Die werden ihren Job erledigen und dann sind sie selbst dran. Das werden Sie hoffentlich verstehen. Jedenfalls ist er der Auffassung, es wird sich alles drehen lassen und es wird sich alles drehen müssen, weil es gibt gar keinen anderen Weg. Da kann man Ihnen nur zustimmen.
Absolut, das sehe ich auch so. Ja, das ist noch erwähnt, aber ich habe das immer wieder gesagt, wir haben viele Zuschauer, wir haben hier die, zeige ich mal, die internationalen Gruppen, die wir haben. Wir haben da sehr viele Gruppen. Wenn ihr also außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz wohnt, geht bitte auf die Homepage spickel.tv. Da gibt es ein Formular, könnt auch das ausfüllen und da sind Leute, wo ich möchte wieder mal Updates machen. Ich weiß, ich bin im Hintertreffen, aber das sind dann auch Connections, die ich dann mit dem Corona-Ausschuss zur Verfügung stellen kann, weil wir wollen dieses Netzwerk ausbauen auf der ganzen Welt, nachzufragen, wie ist das mit dem Artikel? Wir müssen auch wie Reporter vor Ort haben, wir können uns auf die Medien nicht mehr verlassen, also unbedingt da ausfüllen, mitmachen. Ich bin sicher, dass viele Menschen jetzt hier nicht nur im Dachraum sind, sondern auch außerhalb. Und dann, ich denke, das ist auch für die Zukunft wichtig, die ganze Aufarbeitung, Interview führen zu können, Bilder, Videos vor Ort sehen zu können, weil das, was uns die Medien momentan präsentieren, da wissen wir ja alle, das kannst du knicken und da brauchen wir ein neues System. Also trägt euch ein und dann nehme ich euch auf und das ist sicher eine wichtige Sache, wo man dann auch im Corona-Ausschuss international zur Verfügung stellen kann.
Das machen wir, Roger. Das ist extrem wichtig aus zwei Gründen. Diese Vorfälle, die wir sammeln müssen mit den Namen der Täter, die werden gesammelt erstens, weil das auch so ein gewisses Empowerment ist. Also für jeden Einzelnen, der betroffen ist, ist das auch die Möglichkeit zu sagen, ich gebe das zu Gehör. Ich sorge dafür, dass das dokumentiert ist für die Zukunft. Und zweitens sendet es auch eine Message an die Täter. Wir kriegen euch. Es wird eine Zeit kommen, da kriegen wir euch, falls wir euch überhaupt noch kriegen müssen.
Na, das ist definitiv wichtig und das ist ein internationales Vernetzen. Und Daniele Ganser hatte diesen Begriff geprägt, die Menschheitsfamilie. Und ich glaube, unabhängig von Grenzen, Religionen, was auch immer, die Menschen merken jetzt, wir müssen zusammenstehen gegen diese Eliten, gegen diese Machenschaften, das Verbrechen an die Menschheit, man kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, die Lüge ist so groß, dass die wenigsten Menschen das nur ansatzweise glauben wollen, weil sie verlieren alle Werte. Und da wird jetzt natürlich, ja, da fällt alles wie ein Kartenhaus zusammen, deine Werte gehen flöten und das ist ein Riesenprozess. Und ich glaube, wir dürfen da auch ein bisschen Verständnis zeigen für diese Menschen, weil jeder hat seinen Prozess. Ich muss gestehen, vor 10 Jahren war ich nicht dort, wo ich heute bin. Und da hat mir vielleicht auch jemand gesagt, hey, mach doch die Augen auf. Und so müssen wir versuchen, die Menschen abzuholen und Verständnis aufzubringen für die Menschen, die es nicht begriffen haben und immer noch ARD und ZDF cool finden und was die Zahnfee sagt oder der Dr. Osten für richtig empfinden. Das müssen wir auch versuchen, so gut als möglich Verständnis aufzubringen, auch wenn sie zum Teil sehr aggressiv sind. Das ist nicht immer schön, das auszuhalten, aber die Spaltung dürfen wir nicht mehr zulassen, dass wir aufeinander zugehen und wieder miteinander versuchen, das umzusetzen, dass die Menschheit wieder Mensch sein darf. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Ja, Aggressionen haben wenig Sinn. Es ist okay, dass man zwischendrin wütend wird. Das muss man dann irgendwie anders ausleben, indem man eine Runde läuft, wie der Lions das sagt. Aber Verständnis hat auch nur, darf nicht so weit gehen, dass man sich selbst zerstört. Also die Leute, die ansprechbar sind, die muss man ansprechen, mit denen muss man auch, soweit es geht, Verständnis haben. Die 30%, die hypnotisiert sind, die brauchst du gar nicht erst anzusprechen.
Hat schon
Darüber sind
das.
wir uns auch klar,
Ja,
ne?
das ist so. Sehe ich voll und ganz, bin ich voll bei dir. Das haben wir besprochen. Wir schätzen, circa 30% erreichen wir nicht mehr. Aber die circa 40% plus minus, wo möglich ist, noch zu erreichen, mit denen soll man auch reden und auch offen ein Gespräch
Ja.
führen. Und man sieht ja meistens, dass die andere Seite nicht offen ist für einen Diskurs. Ich schreibe immer wieder Leute an. Ich möchte gerne ein Interview führen, auch wenn es kritische Interviews wären. Ich bekomme meistens keine Antwort oder meistens haben sie keine Zeit. Das sind genau die Leute, die immer sagen, ich möchte einen Diskurs führen, aber dann kann man es auch nicht wirklich ernst nehmen. Rainer, wie sieht's aus? Nächste Woche schon Pläne? Habt ihr schon irgendwas im Petto?
Ja, ich glaube, da läuft ein bisschen was in Richtung Weihnachten. Also ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es auch nicht Freitag, sondern schon Donnerstag,
Okay.
wo wir, weil Freitag ist, glaube ich, der 24. Ich habe es gar nicht so genau auf dem Schirm,
Ich habe dieses Jahr
aber
nichts im Griff.
wir machen jedenfalls am Donnerstag was. Also das wird natürlich was Positives sein. Das ist ja ganz klar, denn kurz vor Weihnachten muss man die positiven Dinge in den Vordergrund rücken, damit die Menschen nicht verzweifeln, ausgerechnet Weihnachten verzweifeln. Wir müssen immer wieder sehen, also dass du das siehst, ist mir klar, Roger, aber viele sehen es eben nicht. Die drehen deshalb am Rad, weil sie verzweifelt sind. Wir sind ihnen auf den Fersen. Und das macht sie so nervös, dass sie immer irreres Zeug machen, sodass immer mehr von uns, von den 40%, sagen, oh, jetzt gucke ich aber doch mal, was Roger oder was Rainer und Viviane zu berichten haben. Mhm. Ne? Also das muss man, darf man nie vergessen. Das ist der Grund, warum die so am Rad drehen. Hier wird nicht mehr einfach nur die Agenda abgestrampelt, sondern hier ist einiges schon gar nicht mehr umgesetzt worden, was eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon umgesetzt sein sollte. Und was alles andere angeht, da wird ein Fehler nach dem nächsten gemacht. Und das bringt am Ende die 40% auf unsere Seite. Wir brauchen nicht 40%, ist uns auch klar. Wir kommen auch mit der Gruppe klar, die wir jetzt sind. Aber je mehr wir sind, desto besser und schneller lässt sich das Ganze drehen.
Definitiv. Ich finde ein gutes Schlusswort. Lieber Rainer, ich bedanke mich. Bin natürlich gespannt auf eure Weihnachtssendung am Donnerstag wahrscheinlich. Ja, aufgeben ist keine Option. Und nicht vergessen, das Fest der Menschheitsfamilie, das hast du mir versprochen. Das wird jetzt schon Kult, dieser Satz am Schluss. Danke für alles. Liebe Grüße an deine Frau. Sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Und nächsten Sonntag, na warte mal, was haben wir nächsten Sonntag? Weiß ich nicht, das besprechen wir noch. Ah, wir könnten, was wir machen könnten, wenn du Bock hast, wir haben die Fragerunde. Ich könnte mal die Fragen reinstellen, dass wir die mal durchgehen. Das wäre doch was.
Schauen wir gerne mal. Machen.
Ja? Herr Rainer, okay. Bis bald. Danke dir und einen schönen Abend.
Euch auch. Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, das war Rainer. Ja, tolles Gespräch. Wir waren mit zwischendurch, glaube ich, fast 13.000 Zuschauer auf allen Plattformen. YouTube konnte ich noch nicht senden. Das spielt keine Rolle. Was will ich noch sagen? Danke sagen möchte ich natürlich auch an alle, die dabei waren. Natürlich wird dieses Stream auch wieder auf Telegram zu sehen sein als Podcast und als Video. Da möchte ich natürlich dem ganzen Team mal Danke sagen. Wieder mal, ich habe so viele Leute, die im Hintergrund mich unterstützen. IT, Texte übersetzen, Research und so weiter und so fort. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich sage nur, ich werde vielleicht nochmal ganz kurz live kommen. Ich habe noch ein paar Sachen zu berichten, dann macht einen neuen Stream. Die, wo Bock haben, vielleicht bis später. Ich habe gesehen, dass Samuel auch live ist. Und ja, entscheidet euch, wo ihr gerne möchtet. Versucht auch, in eurer Mitte zu bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Es ist eine Herausforderung. Aber ihr habt auch gesehen, ich habe heute eine Sendung gebracht vor Rainer. Die ganzen Menschen auf der Straße, wunderbare Bilder. Ihr könnt das im Replay auch anschauen. Mehr Infos, wo ihr möchtet. Ah, genau, Telegram-Kanal sehr wichtig. Telegram, solange das noch funktioniert, abonniert den Telegram-Kanal, runterladen, telegram.org und da die App runterladen und dann Bitl TV den Kanal abonnieren oder auch einen anderen. Ja, ich bin durchgeschwitzt, bin hier flutschnass, wir haben immer noch gefühlte 27 Grad. Aber ja, ich wünsche euch was, schön wart ihr dabei und denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage, recherchiert selber und verbindet die Punkte. Tschüss zusammen, bye bye.
Wir schauen uns kaum noch in die Augen. Wir trauen uns kaum noch anders zu sein. So viel Angst, kaum noch Vertrauen. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten. weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir hören uns kaum noch wirklich zu. Doch nur ein falsches Wort und man passt in die Schublade rein. Scheuklappen auf, lass mich in Ruhe. Es ist nicht leicht, heute wirklich ehrlich zu sein. Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein. Muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen. Mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann. Oh, 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 yeah. Oh, 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 oh. Die Wahrheit sprechen, doch nur im eigenen Haus. Bei bestimmten Themen halten wir uns lieber raus. Oh, wann hören wir auf, alles persönlich zu nehmen? Wann fangen wir an, unsere Vielfalt wieder als Stärke zu sehen? Nein, ich lass mir nicht den Mund verbieten. Nein, ich halt mich nicht zurück, wenn mich einer fragt. Ich werd nicht länger leise sein, nicht mehr schweigsam sein, muss die Wahrheit teilen. Nein, ich lass mir keine Vorwürfe machen. Nein, ich lass mir nicht mehr sagen, was ich sagen darf. Ich werd mich nicht länger stumm verstellen, mich in Schweigen quälen, muss die Wahrheit erzählen. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, weil ich noch selbst entscheiden kann.